Vom Streit bis zum Krieg und per Joystick gesteuerten Kampfdrohnen hieß ursprünglich das Thema der neuen Demokratie-Online-Sendung am 24. März 2013. An dieser Stelle jedoch ist schon mal eine Korrektur nötig. Streit und Krieg sind allem Anschein nach zwei ganz verschiedene Dinge. Streit kennen wir alle, jene Situation, die entsteht, wenn Interessen oder auch Verhaltensweisen miteinander unverträglich sind. Im Streit rauft man sich zusammen oder man geht sich aus dem Weg, man schaltet Mediatoren oder Anwälte ein oder ein Streit eskaliert, schlimmstenfalls bis zum Mord. Ein Streit unter Bürgern und Bürgerinnen jedoch weitet sich niemals zu einem Krieg aus, der mit Kampfjets, Bomben, Raketen, Kriegsschiffen, Soldaten und Drohnen ausgetragen wird, wobei die Mehrheit der Opfer völlig Unbeteiligte sind. Es gibt nicht nur verschiedene Methoden der Konfliktmediation, sondern auch kulturell bedingt verschiedene Arten der Rechtsprechung, deren Vor- und Nachteile im Einzelnen betrachtet werden müssten. Jeder Mediator wird, im Idealfall, alle Beteiligten des Konfliktes sehen und versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle zumindest leben können oder die Schäden ausgleicht und begrenzt. Der Rechtsstreit hingegen wird eher anhand des juristischen Rechtes, anhand der geltenden Gesetze ausgefochten. Im Streit wie im Krieg gilt natürlich auch, dass Konflikte inszeniert worden sein können oder unter Umständen Ursachen haben, die den Beteiligten nicht immer voll bewusst sind. Das können soziale, gesellschaftliche, religiöse, kulturelle Einflüsse oder Einflüsterungen aus der Erziehung sein. Was hat Krieg und Frieden eigentlich miteinander zu tun? Obwohl Verteidigungsminister Thomas de Maizière auf einer DGB-Veranstaltung behauptete, die Bundeswehr verstehe sich als Teil der Friedensbewegung, gibt es einen entscheidenden Unterschied, der Bundeswehr und Friedensbewegung miteinander unvereinbar macht. Die Friedensbewegung will die gewaltfreie Konfliktlösung. Sie geht ohne Drohungen und Waffen auf die Menschen zu. Sie erlaubt keine gewaltsame Durchsetzung wirtschaftlicher oder politischer Ziele, auch nicht um eines Industriestandortes Deutschlands willen, den Thomas de Maizière auf dieser DGB-Veranstaltung auch noch zur Sprache gebracht hatte. Die Friedensbewegung will Konfliktlösungen, mit denen alle Beteiligten leben können. Sie gerät stets an dem Punkt in Schwierigkeiten, an dem es zu gänzlich kompromissloser Gewaltanwendung durch eine Gruppierung oder auch einer Regierung kommt. Dazu hat beispielsweise die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, erreichbar unter friedensdienst.de, eine Konferenz durchgeführt, zur Religion zwischen Frieden und Gewalt. Eine Theologin aus Palästina sagte zum Beispiel, wir können nicht unsere Augen vor der Gewalt verschließen, der Menschen 24 Stunden am Tag und Tag für Tag ausgesetzt sind. Es reicht nicht aus, dass die Kirchen die Ursachen der Gewalt benennen. Eine Pastorin aus Kolumbien sagte, in Kolumbien sei Gewalt bzw. das Schwert ständiger Begleiter der Mission. Eine kanadische Pastorin äußerte sich so, Angst ist die wichtigste und tiefste Ursache für Gewalt. Wir hören auf Stimmen, die Selbsterhaltung, rassische Überlegenheit und nationale Sicherheit predigen, weil wir Angst haben. Steckt denn wirklich Angst dahinter, wenn die aktuell gültigen verteidigungspolitischen Richtlinien und Verteidigungsminister de Maizière den Industrie- bzw. Hochtechnologiestandort Deutschland, Rohstoffzugänge und freie Handelswege als Grund angeben, militärische Gewalt anzuwenden? Das US-amerikanische Portal CorpWatch.org von Corporation, zu Deutsch Firma oder Unternehmen, veröffentlichte November 2001 einen Artikel zu Äußerungen des ehemaligen US-Handelsrepräsentanten Robert Zoellick. Zoellick habe intellektuelle Verbindungen zwischen den Terroristen von 9/11 zu denen gezogen, die sich mit Gewalt gegen die internationale Finanzbranche, gegen Globalisierung und gegen die Vereinigten Staaten von Amerika wenden würden. Ein Angriff auf Welthandel und US-Militarismus sei ein Angriff auf die Freiheit. So die Aussagen von Robert Zoellick, der von 2007 bis 2012 Weltbankchef war. Er sagte Februar 2013 gegenüber der Deutschen Welle über den derzeitigen Krieg in Mali, in der Weltbank hätte man oft über die Schwierigkeiten im Norden Malis und über die Tuareg diskutiert. Die mangelnde Entwicklung der Region hätte zum Unmut der Tuareg geführt. Daher habe er versucht, einige Regierungen zu überzeugen, die Weltbank einzuschalten. Zoellick behauptet außerdem, aus Libyen seien nach dem Umsturz Menschen und Waffen nach Mali gekommen. Letzteres sagen auch andere Quellen, aber dennoch ist Zoelliks Einschätzung sehr simpel und oberflächlich. Hätten sowohl er als auch die Deutsche Welle die Gelegenheit genutzt, mit Malierinnen und Tuareg selbst zu sprechen, wie es zum Beispiel Taz, Handelsblatt und das Infoportal mali-infos.blog.de getan haben, hätte man außerdem den Blog bridgesfrombamako.com oder auch Artikel von Christoph Wackernagel gelesen, der mehrere Jahre in Bamako gelebt hat, würde sich Zoelliks Mali-Bild relativ schnell erledigt haben. Zumal es die Weltbank ist, die der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, zu den apokalyptischen Reitern des Hungers rechnete, neben Welthandelsorganisation WTO und dem Internationalen Währungsfonds IWF. Zieht man die eben erwähnten Quellen zu Mali heran, ergibt sich eher folgender Eindruck. Es seien Golfstaaten und Katar, die die Extremisten finanzieren und bewaffnen würden. Die Tuareg hätten mehrheitlich mit den Rebellen nichts zu tun. Ihre Schwierigkeiten bestünden eher in fehlender Integration in den malischen Staat und darin, dass ihr Nomadenleben durch künstliche Grenzen und politische Entscheidungen eingeschränkt werde. Mali sei außerdem zwar mehrheitlich islamisch, aber weltoffen und tolerant. Man würde hier mit anderen Religionen in Harmonie leben und Extremisten hätten keine Chance. Mali ist ebenso ein Beispiel für eine Kultur der Konfliktlösung. Die Scherzverwandtschaften sind bewusst gezogene Verbindungen zwischen Bevölkerungsgruppen. Man soll sich lieber mal anschnauzen, statt sich die Köpfe einzuschlagen. Grundsätze dieser alten Praxis der Scherzverwandtschaften, Unterschiede zu akzeptieren, Grausamkeiten des Krieges zu verzeihen, einen Pakt des Gewaltverzichtes zu schließen, zu scherzen, zu lachen und alle Cousins zu sein, nicht Feinde. Auch die Tuaregs sind übrigens scherzverwandt. Mehr kann dazu gelesen werden auf mali-infos.blog.de. Die Beiträge auf dem Blog sind französisch-deutsch, auch von Malierinnen selbst. Das Verhandeln und Kompromisse finden gibt es auch in Afghanistan. Doch zwischen Mali und Afghanistan gibt es auch einige Unterschiede, zum Beispiel was die Behandlung von Frauen angeht. In der Übersicht zum Krieg in Afghanistan erwähnt die Friedensinitiative NPAS Folgendes. Die Art und Weise, Konflikte durch Verhandlungen und Kompromisse zu lösen, gehört zum Kern der afghanischen Kultur. Jeder Afghane kennt sie und weiß damit umzugehen, egal welchem Stamm, Clan oder welcher ethnischen Gruppe er angehört und ob er den Taliban oder der Regierung nahesteht. Frauen müssen allerdings ihre Beteiligung in Afghanistan erst noch durchsetzen. Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung der Frau hat nicht etwa Präsident Hamid Karzai in Gang gebracht. Von ihm abgesegnete Gesetze degradieren die Frau zur Dienstleisterin des Mannes. Es werden daher wohl eher Politikerinnen wie Fawzia Koofi sein, die etwas bewegen können. Die Frau, die als Baby sterben sollte, weil sie eben nur eine Tochter war, will Präsidentin von Afghanistan werden. Mit dem Einmarsch der NATO verband sie Hoffnungen, die die Taliban alle zunichte gemacht hatten. Aber es seien auch Fehler gemacht worden. Die Solidaritätspartei Afghanistans und pakistanische Parteien sehen das etwas anders oder formulieren es härter. Sie setzen sich gemeinsam sowohl gegen Imperialismus ein, gemeint ist damit die Besatzung durch die fremde Macht, in dem Fall die NATO, und ebenso wollen diese Parteien keinen Fundamentalismus. Als die USA und NATO 2001 in Afghanistan eindrangen, sagt die afghanische Solidaritätspartei, hätte das Land sich noch nicht mal von der russischen Besatzung ihrer faschistischen Herrschaft erholen können, auch nicht von den Hyänen der Taliban. Alles in allem scheint es bei Kriegen also weniger um Ängste zu gehen, sondern um Macht, Expansion und Pfründe. Hierbei könnten natürlich Ängste vor Armut eine Rolle spielen, doch andererseits wird niemals genug getan, um Armut zu mildern, eher im Gegenteil. Das Wort Krieg kommt laut Duden aus mittel- und althochdeutschen Worten für Kampf, Streit, Anstrengung, Streben, Hartnäckigkeit. Übrigens wird auch das arabische Wort Dschihad zunächst mal mit Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz übersetzt. Verteidigung, Angriff, Krieg, Rüstung und Rüstungsgeschäft, Wirtschaft und Gewinnstreben, wie auch Bündnispartnerschaften, wurden anscheinend schon immer durcheinander gemischt. Und jedem Krieg gingen Lügen, Propaganda und Übertreibungen der führenden Politiker voraus. Eines der vielen Beispiele dafür, wie wenig das Regierungsprogramm Krieg mit der Bevölkerung zu tun hat, ist Vietnam. Hier nochmal ein Rückblick auf eine Solidaritätsveranstaltung vom Sommer 2012 in Hannover für die vietnamesischen Opfer des Totalherbizids Agent Orange, das die US-Luftwaffe eingesetzt hatte. Veranstalter war der Verein der Vietnamesen in Hannover und Umgebung. Ich hatte auch mit dem Mitarbeiter eines vietnamesischen Senders in den USA, KBCHN, über die Ideologien des Kalten Krieges gesprochen. Karel Fung arbeitet von Deutschland aus für KBCHN und bringt es sehr nüchtern auf den Punkt.
Kommunismus, Kapitalismus, diskutieren Sie das eigentlich noch? Wollen Sie das diskutieren überhaupt?
Also sagen wir einfach so, ja. Wenn man sagt, Vietnam ist Kommunismus, das ist Verurteilung. Meine Onkel sind alle sogenannte Kommunisten. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass sie wie ein Kommunist verhalten haben. Die wollen die Franzosen aus dem Land vertreiben. eigentlich, wir interessieren uns überhaupt gar nicht, weder Kommunismus noch irgendeine Ideologie.
Es geht jetzt eher so darum, ob diese Diskussionen, also ob sie das überhaupt führen, ne? Also weil immer noch so ein Thema eigentlich, ne? Dass praktisch immer noch gesagt wird, ihr seht, Kapitalismus oder Kommunismus.
Nein, also interessiert uns einfach nicht. Wir leben einfach zu Hause. Meine Eltern haben mich erzogen, ich muss zur Schule gehen und wenn ich groß bin, muss ich arbeiten gehen und wenn ich Familie habe, muss ich meine Frau, mein Kind ernähren und das ist für uns alles. Und was Kommunismus, alles anderen diskutieren wir nie, obwohl mein Vater ist ein hoher Funktionär war. Wir wollen einfach in Frieden leben, einfach arbeiten, Schule gehen und Frau, Kinder ernähren, das ist alles, für uns alles. Meine Mutter ist 83 und die ist fast die einzige damals als Frau zur Schule gehen dürfen. Das ist die einzige, die aus der ganzen Region. Das ist nicht normal. Frauen und Männer, die dürfen alle die Schule besuchen. Aber wo die Franzosen da waren, gab es sowas nicht. Die haben alle Menschen ärmer gemacht. Die haben alle, die sein Mutterland oder wie auf Deutsch Vaterland leben, haben nur einen Platz. Das ist Gefängnis. Die Leute, die den Franzosen aus dem Land vertreiben wollen, viele dürfen gar nichts Schule besuchen. Im Krieg haben sie gekämpft, aber nach dem Krieg, ja im Frieden, also das Land wieder aufbauen und Wirtschaft machen, die haben keine Ahnung, die wissen gar nichts. Und von daher haben sie einige Fehler gemacht, natürlich. Nach 37 Jahren nach dem Krieg, da kann man sagen, ich war persönlich oft da. Kinder dürfen zur Schule gehen, die brauchen kein Waffen in der Hand. Wirtschaft, Wachstum, natürlich gibt es noch viele Probleme wie Korruption. Sowas gibt es überall. Ja, überall. Ja, ja, ja. Es ist nicht nur in Vietnam, sondern in Amerika auch. Ja, in Südkorea, überall. Korruption existiert überall, wo eine Regierung ist.
Nochmal zu Agent Orange. Wie wird das in Vietnam aufgearbeitet, das Thema? Wird da etwas gemacht?
Vieles. Viele, staatliche Organisationen, auch private Organisationen, viele aus anderen Ländern, aus Japan, Südkorea und auch aus Amerika gab es auch ehemalige Soldaten und die waren auch bei uns, die sind auch damit beschäftigt. Sehr, sehr, sehr viele.
Die Wunden des Krieges werden in Vietnam noch lange Zeit für die Heilung brauchen, obwohl der Krieg offiziell Mitte der 1970er endete. Für viele Menschen in Vietnam wird Heilung sogar unmöglich sein. Das von der US-Luftwaffe damals eingesetzte Totalherbizid Agent Orange schädigt auch die Gene. Die Bemerkungen Karel Funks zu Frankreich bezogen sich auf jene Zeit, als Vietnam, Kambodscha und Laos noch französisch Indochina hießen. Es ist ironisch, dass Frankreich als ehemalige Kolonialmacht nicht nur asiatischer Länder, sondern auch afrikanischer Länder derzeit in Mali anscheinend begrüßt wird. Im benachbarten Niger könnte das allerdings etwas anders aussehen, weil hier der französische Konzern Areva seinen Uranabbau militärisch absichern lässt. Und dieser ist für die Bevölkerung mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, mangelnden Sicherheitsvorkehrungen, folglich sehr schweren Schäden und Umweltschäden verbunden. Im Februar 2013 meldete Spiegel Online, die USA hätten Drohnen nach Niger geschickt. Nach Angaben der US-Regierung seien diese unbewaffnet und mit Zustimmung der Regierung dort. Wie Militärgüter allgemein sind auch Drohnen Kriegswaffe und Handelsware zugleich. Das Internetportal augengeradeaus.net sprach es am 12. März 2013 direkt aus. Es ginge den Unternehmen darum, den zivilen Markt für Drohnen zu öffnen, der Markt der militärischen Abnehmer sei begrenzt. Jutta Weber von der Universität Paderborn hat sich intensiver mit Drohnen, speziell Kampfdrohnen, befasst. Ihr Referat am 24. Januar 2013 in Hannover mit der anschließenden Diskussion machte unter anderem deutlich, dass Drohnen keineswegs so treffsicher sind, wie ihre Hersteller es behaupten. Veranstalter des Abends waren Friedensbüro Hannover, ATTAC, Amnesty International, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und Klaus Burkhardt, Beauftragter für Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste.
Zu dem Kontext, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, da geht es um ein EU-Projekt zu Ethik und Robotik und dann eben zu diesen unbemannten Unmanned Combat Aerial Vehicles, kurz Drohnen, im Kampfflugzeuge, muss man sagen. Sie stellen sich vor, die schon viele Monate an einem Thema arbeiten und haben dann so ein dickes, so eine dicke Case Study, also muss man auf Englisch machen, also so eine Studie, die sie dann für die EU-Kommission auf einer halben Seite zusammenfassen müssen. Dieses Projekt lief von 2005 bis 2008 und wie man heute ja sehen kann, 2013 nicht unbedingt zu irgendwelchen Effekten geführt hat. Je länger ich mich mit der Robotik beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir, wie sehr die auch vom Militär gesponsert ist und sozusagen auch in ihrer Entwicklung, auch in anderen Fällen eigentlich ganz stark vom Militär angetrieben wird. Und so kam ich dann eben auch zu der Auseinandersetzung mit der Militärrobotik und da ganz speziell mit den Drohnen. Digitaler Krieg, was heute vielleicht schon gar nicht mehr so verführerisch klingt, war ganz lange, galt es als eine ganz tolle Idee, nämlich ein ferngesteuerter, halbautomatisierter Krieg, der oft aus der Ferne geführt wird und Sie sehen die Anführungsstrichen links mit Präzisionswaffen. Dieser Mythos hält sich bis heute, dass Waffen so präzise sein können, die sind es meistens nicht, und smarten Maschinen, also was man schon aus anderen Bereichen, Ihr iPhone ist auch smart und hier ist auch die Idee, dass Maschinen smart sein können, also zumindest tendenziell teilweise eigene Entscheidungen treffen können. Und das ist dann vielleicht eher am Ende nochmal. Bei diesen Drohnen, um die es heute vor allem geht, gibt es zwei Sorten von Drohnen, also teleoperierte, also aus der Ferne gesteuerte Drohnen. Es gibt aber auch den Traum von vollautomatisierten Drohnen, wo die Software eigentlich schon alles macht. Die Idee ist natürlich, dass alles informationsbasiert ist, miteinander vernetzt. Und das ist auch so einer der gewünschten Effekte von diesen Drohnen. Also wenn Sie sich an den Afghanistan-Krieg oder an den Pakistan-Krieg denken, nicht Pakistan-Krieg, aber dass den Pakistan eingesetzt werden, natürlich den Krieg, auf eine Art ist es auch ein Krieg, aber kein offiziell erklärter Krieg, denken, dann ist das eine, dass man mit diesen Drohnen gezielt versucht zu töten und auch tötet. Auf der anderen Seite damit aber auch Aufklärung betreibt, nämlich Bilder versucht zu bekommen. Also ein beliebtes Szenario ist auch Kampf von Bodentruppen und man will sozusagen, die Drohnen müssen die Bilder liefern, um sozusagen auch ein besseres Überblick über das Gelände zu bekommen. Und das ist ein Stück weit auch der Traum des Militärs, diesen Fog of War, wie man klassischerweise sagt, diesen Nebel oder die Undurchsichtigkeit des Kriegsfeldes aufzulösen. Wenn ich Ihnen das so erzähle, glauben Sie nicht, dass ich das glaube. Ich versuche Ihnen erstmal nur zu vermitteln, was sozusagen die Ideologie oder die Logik ist. Das war ein EU-Forschungsprojekt, wo es um Ethik und Robotik ging, wo wir ganz unterschiedliche Sachen untersucht haben, von also Robotern, die im Krankenhaus verwendet werden, die in der Altenpflege verwendet werden, die in Spielen verwendet werden, in der Erziehung, da wird auch wieder Anführungsstriche. Und Sie sehen, da sind auch Informatiker dabei, Fraunhofer Institute for Autonomous Intelligent Systems, hier in Deutschland ist das, St. Augustin. Die haben immer so Work Packages, wo jeder so seine Arbeit erledigen musste. Und die Informatiker waren aufgerufen, uns so einen Überblick über die Robotik zu geben. Und das war dann ein 110-seitiger Bericht. Und auf diesen 110 Seiten gab es nur 2 oder 3 Seiten zu Militärrobotern. Und das hat mich dann dazu geführt, mich einfach ganz viel mit der Militärrobotik zu interessieren, auch um herauszufinden, wie viel davon ist Science Fiction und wie viel davon ist sozusagen auch wirklich schon entweder, also ich war dann eher überrascht, dass es schon Realität ist, die ersten Drohnen, also bewaffnete Drohnen muss ich sagen, weil Drohnen sind sehr alt, die ersten wurden im Vietnamkrieg eingesetzt, aber nur zur Aufklärung. Aber bewaffnete Drohnen wurden das erste Mal schon 2001 in Pakistan eingesetzt. Es gibt auch Landmilitärroboter, auf die werde ich jetzt nicht mehr eingehen, für diese selbstgebastelten Bomben, um die zu entschärfen, werden die ganz vielen in Afghanistan INDs genau eingesetzt. Als Hintergrund, es gibt von dem Department of Defense, also Verteidigungsministerium, der USA, muss man dazu sagen, USA und Israel sind die Länder, die die Entwicklung der Militärrobotik und ganz besonders dieser unbemannten Kampfflugzeuge vorangetrieben haben. Und hier gibt es zum Beispiel, ich finde das ganz spannend, schon vom Dezember 2007 ein Unmanned Systems Roadmap, wo vorgeschlagen wird, und das ging ursprünglich sogar vom Senat aus, gar nicht vom Verteidigungsministerium, dass man im Jahre, ich glaube 2020, ein Drittel aller Maschinen, muss ich sagen, teleoperiert oder gar autonom haben will. Also alles, was Sie sich an Panzern, U-Booten, Flugzeugen vorstellen können. Unbemannte wie bemannte Bodenfahrzeuge, autonome Sensoren, neue Munition, also es gibt auch sogenannte intelligente Munition, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, Raketenbasen, Kommunikationsnetzwerke und dann eben diese Unmanned Combat Aerial Vehicles. Und zwischen 2008 und 2013 sieht der Plan vor, jetzt haben wir schon 2013 erreicht, gibt man 21 Milliarden Dollar für Forschung, Entwicklung, Beschaffung und Einsatz dieser unbemannten Systeme allein in den USA aus. Unterdessen gibt es 50 Länder, die diese Drohnen entwickeln, und es wird auch zunehmend ein ausgesprochen gutes Geschäft. Also das ist ein ganz großer Sicherheitsmarkt, also dann auch im zivilen Bereich, aber vor allem auch im militärischen Bereich. Sie sehen es vielleicht daran, dass aktuell unsere Bundesregierung ganz scharf drauf ist, Predators, also die klassischen Drohnen, die im Afghanistan- und Pakistan-Krieg eingesetzt werden, von den USA zu erwerben. Ich glaube, ursprünglich wurde dann noch argumentiert, man will die erstmal unbewaffnet kaufen, aber es ist relativ einfach, die mit Raketen oder Bomben zu bestücken. Kann man besser verkaufen, zu sagen, wir kaufen nur unbewaffnete Predators. Sehen Sie nur, es gibt ganz verschiedene Drohnen, die dann je nach Flughöhe eben Hail, Mail, taktische. Es gibt unterdessen so kleine Dragonfly-Drohnen, also die nicht viel größer als ein Schmetterling oder ein Insekt sind, wo man auch Fantasie entwickelt, die mit Giftpfeilen auszustatten und andere mehr. Also wahrscheinlich der Traum eines jeden Agenten oder Agentin, also da sind alle möglichen Sachen vorstellbar, aber heute Abend geht es mir vor allem eben um diese Predator und Reaper. Man hat auch in Europa schon versucht, Eurohawk, Neuron, Taramis zu entwickeln. Taramis ist beim ersten Probeflug gleich mal ins Mittelmeer gefallen. 30% der Predators sind abgestürzt bisher, was ich ganz beachtlich finde. Vor allem auch beachtlich, weil sie natürlich auch drüber nachdenken könnten. Die gibt es noch nicht, nicht dass sie jetzt alle erschrecken, aber es ist natürlich auch denkbar, die mit nuklearen Waffen auszustatten. Und worüber man auch nachdenkt, ist, nuklear anzutreiben. Ein Predator kann 24 oder auch, ich glaube, mindestens 30 Stunden in der Luft bleiben. Wenn Sie den jetzt natürlich noch irgendwie nuklear antreiben können, kann er noch viel, viel länger in der Luft bleiben. Und das ist ein Stück weit auch einer der Gründe, warum man sehr auf diese Waffen bauen will, weil sie natürlich sehr lange in einem Gebiet bleiben können. Wenn Sie an Kampfbomber denken, der kann 2 bis 3 Stunden in der Luft bleiben, ist schneller als dieses System, aber ist eben nur 2 bis 3 Stunden vor Ort, und in Pakistan kreisen die und nach 30 Stunden wird eben eins von diesen Systemen von einem anderen abgelöst. Das heißt, auch die Bevölkerung, da komme ich nachher noch drauf, lebt praktisch unter dieser permanenten Drohung dieser Drohnen, was auch mit der Bevölkerung natürlich was macht. Durchaus wieder aus einer militärisch-strategischen Sicht sind die sehr beliebt, weil sie natürlich ein wahnsinniges Arsenal an Waffen letztlich in der Luft stationieren können. Der Normalfall ist, jemand sitzt zum Beispiel in Nevada, sitzt vor den Bildschirmen, das heißt, es sitzt nicht nur einer, sondern normalerweise sitzen 2 bis 3 Personen, sozusagen einer steuert, einer liest die Anzeigen und einer ist dann eigentlich für den Abschuss der Raketen zuständig. Über Satellitenverbindung sehen Sie die Bilder, an den Drohnen sind ganz starke, sehr gute Kameras befestigt. Das heißt, Sie sehen praktisch in Nevada mit einer ganz geringen Verzögerung real life, was in Afghanistan passiert. Die Kameras sind so gut, dass sie zum Beispiel genau die Kleidung eines Menschen erkennen können. Das war nicht immer so, aber unterdessen sind diese Kameras wirklich sehr gut. Das ist dann auch völkerrechtlich interessant, wenn es darum geht, tötet man Soldaten oder tötet man Zivilisten, weil natürlich auch oft argumentiert wird, ja, Kollateralschaden, oder man wusste es nicht so genau, waren versehen, wo man sich manchmal wundern muss, wenn diese Kameras so gut sind, warum dann, und das tut mir jetzt leid, aber da habe ich gerade ein Beispiel, zum Beispiel im letzten Gazakrieg, auch von den Israelis, ganz viele palästinensische Zivilisten mit Drohnen getötet worden sind. Darüber wird nicht viel gesprochen, es wird vor allem über die US-Amerikaner gesprochen. Es gibt einen schönen Bericht, der dann vom Guardian auch in Auszügen dargestellt wurde, wo sie sehen, dass wirklich eine Familie im Hinterhof, wo keine Männer dabei waren, Mädchen, die irgendwo im Feld gespielt haben, Menschen, die auf der Straße gelaufen sind, gezielt mit diesen Drohnen per Rakete getötet worden sind im Gazakrieg. Durch diese Satellitenverbindung sind diese Drohnen natürlich auch angreifbar, jetzt wieder aus einer militärischen Sicht gedacht. Sie können sie theoretisch hacken. Irgendwann hat man in Afghanistan einen Laptop gefunden mit diesen Videoaufnahmen, wie sie die Drohnen sozusagen von Afghanistan herstellen. Und die Amerikaner, jetzt muss ich sagen, waren so arrogant, diese Übertragung nicht zu verschlüsseln. Das heißt aber auch, theoretisch könnten sie so eine Drohne hacken, um sie umzulenken. Und das sind alles Probleme, die nicht wirklich gelöst sind. Deshalb sind auch für die Militärs autonome Drohnen sehr beliebt, dann brauchen sie die Satellitenverbindung nicht mehr, weil sie praktisch das Zielgebiet angeben und die Software Parameter hat für wer gilt als Feind und wer gilt nicht als Feind. Die Objekterkennung können sie mit den Kameras weitermachen. Das muss dann kein Mensch mehr machen, sondern wird vollautomatisiert gemacht, indem sie der Software sozusagen Kriterien implementieren, wann sie schießen, also nicht die Software, aber wann man sozusagen die Rakete freigibt zum Abschuss. Das ist das, wovon man träumt. Es wird ganz oft argumentiert, mit dieser Technologie könne man die eigenen Soldaten schonen. Es sei ein kostengünstiges Töten von Feinden. Sowohl Kampfbomber sind wesentlich teurer als auch die Ausbildung. Unterdessen gibt es schon an einer US-amerikanischen Universität, ich glaube, einen 2-jährigen Bachelor, wo sie sich sozusagen zum Drohnenführer ausbilden lassen können. Die ersten, die Drohnen sozusagen in diesen Dingern saßen, die wir gesteuert haben, waren auch ausgebildete Kampfflieger, aber unterdessen werden ganz schnell ganz viele Leute ausgebildet, um diesen Job zu machen, weil man die immer mehr einsetzt. Sie haben den Effekt der dauerhaften Bedrohung, das habe ich erzählt, die Dinger zirkeln im Himmel rum, sind relativ schwer bekämpfbar, sind deshalb auch interessant für asymmetrische Kriegsführung, nämlich einen Krieg, wo ein Hightech-Land gegen ein Low-Tech-Land. Da werden sehr viele Menschen in Pakistan getötet. Unterdessen gibt es mehrere Untersuchungen, die wirklich darauf weisen, dass ein Großteil der Opfer Zivilisten sind. Die USA weigern sich bis heute, sowohl die Videos, die haben ja natürlich von jeder Tötung eigentlich ein Video, was da passiert ist, weil sie ja die Kameras an den Drohnen haben. Aber die USA weigern sich, die herauszugeben. Und es gibt schon mehrfach unterdessen, ich bin sehr froh, seit 2010 auch so einen UN-Berichterstatter für Massentötungen, aber schon 2010 ganz heftig diese Vorgehensweise von gezielten Tötungen verurteilt hat. Die USA reden sich immer mit Selbstverteidigung ihrer Nation raus, auf einem recht dürftigen völkerrechtlichen Grund. Zum Kriegsrecht, was wichtig ist, eigentlich müssen sie zwischen Soldaten, sich ergebenen Soldaten und Zivilisten unterscheiden können. Das ist unklar, ob das immer geht mit der Technologie. Also lange ging es nicht, unterdessen glaube ich, geht es vermutlich. Das ist auch schwierig, weil wenn sie die Bilder sehen würden, könnten sie sozusagen auch nachvollziehen, ob hier einfach die Tötung von Zivilisten billigend in Kauf genommen worden ist oder sozusagen aus Versehen geschehen ist. Unklar ist auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Eine ganze Religionsschule in die Luft gejagt, man hat Hochzeiten und anderes damit bombardiert, wo also wirklich diese Frage der Verhältnismäßigkeit völlig unklar ist. Und es ist eigentlich auch unklar, wer die Verantwortung trägt. Und nach der Genfer Konvention muss eigentlich auch immer klar sein, wer die Verantwortung trägt. Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Wer gibt den Befehl? Vor allem wird es dann nochmal interessant, wenn Sie autonome Drohnen haben. Also hier können Sie noch sagen, das sind die Jungs und Mädels, muss man dann sagen, die Männer, die Frauen, die diese Drohnen steuern. Wenn Sie autonome Drohnen haben, müssen Sie sagen, ist die Drohne schuld? Ist der Ingenieur oder die Ingenieurin schuld, die die Software geschrieben hat? Ist derjenige zur Verantwortung zu ziehen, der gesagt hat, diese Drohne muss eingesetzt werden? Also ganz viele offene, unklare Tatbestände. Es geht eben manche, und das war auch dieser UN-Beauftragte, der gesagt hat, hier setzt sich so eine Playstation-Mentalität durch, weil sie wirklich teilweise an ein Videospiel erinnert werden und sie sitzen vor einem Bildschirm und machen da was. Das Argument ist aber auf der anderen Seite wieder ganz schwierig. Sie haben unterdessen Drohnenpiloten, die ein Post-Traumatic Disease Belastungssyndrom aufweisen. Offensichtlich scheint es nicht nur die Fraktion zu geben, die sagt, oh, tolles Videospiel. Dieser Traum vom digitalen Krieg, den hat man 1990 in diesem ersten Irakkrieg umgesetzt. Damals hat er aus der Logik der Militärs sehr gut funktioniert. Unterdessen werden endlose Kriege in Afghanistan und teilweise eben auch mit Pakistan gekämpft, ohne dass sozusagen diese Wunderwaffe wirklich funktioniert, wo man sich eigentlich auch mal erhoffen müsste, dass das zu einem Umdenken führt. Unter Obama, wo man dann schon mal gehofft hatte, dass sich vielleicht diese Strategie ändert, hat es sich eher noch umgedreht. Das heißt, die werden heute massiver eingesetzt als zu Bush-Zeiten. Führt womöglich auch zu einer Verschärfung dieser asymmetrischen Kriegsführung. Es scheint Belege dafür zu geben, dass es dadurch diese Terrorisierung der Bevölkerung, zum Beispiel in Pakistan, wo man unterdessen auch sieht, dass viele Leute unter Depressionen leiden, also jetzt mal von den Opfern ganz abgesehen, aber auch, dass hier eigentlich eine ganze Bevölkerung traumatisiert wird, dass der Alltag nicht mehr funktioniert, weil die Leute sich nicht mehr trauen, ihre Häuser zu verlassen. Der Handel bricht teilweise zusammen, weil sie unter dieser permanenten Bedrohung leben, sich dann auch ganz oft auch wieder eine Radikalisierung der Bevölkerung zeigt, weil sie sozusagen dem relativ hilflos ausgeliefert ist. Was noch wichtig ist, und das ist natürlich auch eine Legitimationsstrategie, ist, wenn Sie mit Präzisionswaffen argumentieren, weil Sie ja sagen, Sie können mit diesen Drohnen zielgenau treffen, das auch oft als Legitimation dient, um diese Drohnen auch in relativ dicht bevölkerten Gegenden einzusetzen. Also diese Logik der Präzisionswaffe legitimiert, dass man das in Gebiete einsetzt, die vorher, wo es undenkbar war, zumindest für westliche Demokratien unter dem Kriegs- und Völkerrecht, also sofern sie sich im Rahmen des Kriegsrechts bewegen wollen, dass das auch immer gebrochen wird, das Völkerrecht ist auch klar. Sie haben kleine Drohnen für den zivilen Bereich, die sind natürlich nicht mit tödlichen Waffen ausgestattet, bisher sind sie meistens eben nur mit Kameras ausgestattet. Wobei es letzten Sommer in den USA schon den ersten Hobby ist, also irgendwie der aus Spaß ein Maschinengewehr auf eine Drohne montiert hat, auf eine ganz normale Drohne, die sie so gewerblich, also die sie so kaufen können. Und es gibt durchaus schon die ersten Versuche, und es wird auch gehypt, Taser. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Taser kennt. Das sind eigentlich Sachen, die bei uns, glaube ich, nur ausgewählte Einheiten der Bundespolizei haben. Aber in den USA zum Beispiel auch von Polizisten viel eingesetzt werden, also eine elektronische Waffe. Und da denkt man auch drüber nach, dass man die ja auch auf Drohnen installieren könnte. Gummigeschosse, Wasserwerfer, und über solche Sachen wird durchaus auch nachgedacht. Haben sie noch nicht, also ich will jetzt hier keinen Horror verbreiten, aber das sind natürlich auch Visionen. Also insofern wäre auch noch eine Menge zu erzählen, wie diese netzwerkzentrierte Kriegslogik durchaus auch zunehmend in diesen zivilen Bereich Eingang findet. Das hatten sie auch schon im Jugoslawienkrieg, das durchaus, weil man gesagt hat, man kann damit ganz gezielt nur ganz bestimmte Gebäude zerstören. Man also sozusagen eine Legitimation hatte, Waffen in der Stadt einzusetzen, die man normalerweise nicht in der Stadt einsetzen würde. Stephen Graham hat da viel über netzwerkzentrierte Kriegsführung auch in den Städten geschrieben. Ist das durchaus auch mit beabsichtigt, dass man dann gezielt einzelne Gebäude in der Stadt zerstören will? Und hat man auch zum Beispiel in Jugoslawien schon gemacht. Was sind die Spielregeln des Kriegs? Also was ist also angedeutet, das war ja nur ganz grob, was ist Kriegsrecht, was ist Völkerrecht? Damit will ich in keinster Weise behaupten, dass das normalerweise eingehalten wird. Und selbst Völkerrecht und Kriegsrecht sind ja nur grobeste Instrumentarien, mit denen man versucht, das Schlimmste einzudämmen. Das macht den Krieg nicht gut. Und es wird permanent gebrochen. Deshalb habe ich ja auch das Beispiel aus dem Gaza-Krieg. Und ja, der geht aber mit Afghanistan und Pakistan genauso.
Wir haben hier die Vertreter der verschiedenen Gruppen, die diese Veranstaltung mittragen. Herr Burkhardt musste fast auf der Stelle los. Gut, dann würde ich vielleicht auch Sie als erstes bitten.
Sie hatten Alstom genannt. Der ist übrigens UN-Sonderbeauftragter für außergerichtliche, summarische und willkürliche Hinrichtungen.
So heißt er.
Und der hat sehr deutlich gemacht, dass also auch in US-Gerichten diese Art der Exekution, so muss man sie ja nennen, ohne Gerichtsurteil und Diskussion, absolut völkerrechtswidrig sind. Dazu wird ja noch ganz viel gesagt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch unser Außenminister an der Stelle sehr voranschreitet in einer Diskussion mit fünf verschiedenen Wissenschaftlern, auch Völkerrechtler und Theologen dabei, jetzt gerade in Dresden, im Militärhistorischen Museum. Da hat er nochmal deutlich gemacht, was er auch schon im Sommer auf einer Tagung, einer kirchlichen Tagung im französischen Dom gesagt hat, dass nämlich die Drohnen ethisch neutral seien. Und mich trifft es, dass ein katholischer Dozent an der Universität Koblenz, katholische Theologie und Ethik am Zentrum der Führung der Bundeswehr in Koblenz, gesagt hat, das ist zu unterstützen. Ich glaube, dass die Diskussion auch in Deutschland viel zu wenig bekannt ist, dass es ganz am Anfang ist und dass wir Recht daran tun, dies wirklich öffentlich zu machen und zu skandalisieren. Ethisch ist es auf keinen Fall verantwortbar. Als Theologe kennen wir weder die Theologie des gerechten Krieges mehr, sondern nur die Theologie des gerechten Friedens. Und dazu muss sich eigentlich die Kirche auch sehr deutlich halten. Und alle Legitimierung dieser außergerichtlichen und außervölkerrechtlichen Gewalt ist eigentlich zu verdammen.
Ja, also ich bin Thomas Müssel von Amnesty International. Wenn man sich davon ausgeht, dass die Menschenrechte von der Vereinten Nation verabschiedet wurden und als Grundkonsens gelten, dann kann man erwarten, dass der Grundkonsens auch eingehalten wird. Letztendlich sind die Menschenrechte ja recht allumfassend und sehr weitreichend, sodass die komplette Umsetzung von hier erreicht wird, aber als Idealvorstellung eine ziemlich gute Orientierung bietet. Und wenn ich mir die Artikel der Menschenrechtserklärung mal anschaue, also ich habe es getan, steht im Artikel 1 Verbot der Diskriminierung. Jeder hat das Recht auf die in der Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne Unterschied. Also, ob ich jemanden für gut oder böse halte, das hat damit erstmal nichts zu tun, denn jeder ist jeder und auch für Menschen, die nicht meine Meinung vertreten, gelten sie wie für jeden anderen. Ich denke, Diskriminierung fängt genau da an, wo ich erwäge, dass ein Drohneneinsatz in Pakistan möglich ist, aber ein Drohneneinsatz in Hannover für unmöglich halte. In Artikel 3, jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Also das erklärt sich schon von selber. Die Frage ist jetzt, was ist ein Kollateralschaden? Ist ein Kollateralschaden, wo aus Versehen Zivilisten getötet werden oder wo man sagt, wo geholt wird, fallen auch Späne? Artikel 6 sagt aus, jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson. Und auch hier ist die Frage, gilt das nur für meine Freunde oder auch für die, die ich als Feinde bezeichne? Und Artikel 10, Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren, das haben Sie ja auch gesagt, so wo ist die rechtliche Grundlage, um irgendwie so einen Drohneneinsatz zu legitimieren?
Aber jetzt gebe ich weiter an den Attack.
Oktober 2009 hat der amerikanische, also damals noch neue amerikanische Präsident, einen Strategiewechsel prognostiziert oder vorgeschlagen und der wurde danach umgesetzt in Bezug auf Asien, Ostasien. Und zwar nannte er die neue Strategie AFPAC, das heißt also Afghanistan und Pakistan als gemeinsames Operationsgebiet zu betrachten. Und ein Bestandteil dieser Strategie war genau der, also unter der Verkündung eines Abzugs, der jetzt auch in Gang gesetzt worden ist, eine gleichzeitige Intensivierung mit Hilfe von automatischen Waffensystemen. Das waren die schon genannten Drohnen. Es wurde mit der Implementierung dieser Strategie, wurde sozusagen das System, das was sich schon in den 2000er, aber auch in den 90er Jahren so also allmählich herauskristallisiert hat, nämlich gezielte Tötungen mit Hilfe von, also erst menschlichen und dann aber eben auch ohne menschliche Zutun, Waffensysteme zu entwickeln. Das war also die Experimentierbasis Afghanistan, wo es sozusagen das erste Mal wirklich zum massenhaften Einsatz kam. Vorangegangen sind die Erfahrungen in Palästina, das muss man wirklich sagen, also im Einsatz sozusagen von damals den entwickelten Heron-Drohnen, die also in Palästina, im Gazastreifen und auch in Westjordanien eingesetzt worden sind, zu genau dem, was vorhin noch angeklungen ist, nämlich dem gezielten Töten von einzelnen Persönlichkeiten. Natürlich gab es da immer Kollateralschaden. Einer der bekanntesten Fälle ist die Ermordung des im Rollstuhl sitzenden Scheichs Yazir, so und so, ich habe den Nachnamen jetzt leider nicht parat, aber das war damals noch ein Gegenstand heftiger Auseinandersetzung, ob das also sozusagen überhaupt legitim sein kann. Die Debatten sind inzwischen so, dass man sagen kann, das ist legitim, und zwar im Zuge des forcierten Kampfes gegen den Terrorismus. Also mit diesem Kampf und mit dieser AFPAC-Strategie ist das durchgesetzt worden. Und die Systeme, die sind sozusagen technisch verfügbar. Als Beispiel, die Meldung, was mir noch gesagt worden ist, am 11. dieses Monats, ist durch die Presse, dass also Frankreich eben einen Einsatz in Mali gegen die sogenannten Rebellen führt. Und im Zuge dieses Einsatzes sind amerikanische Drohnen schon im Vorfeld eingesetzt worden. Das kann man nachlesen, das ist sogar in der Süddeutschen NFR bezeichnet worden. Da gab es gleichzeitig eine Erklärung der Amerikaner, dass sie also mit intelligenter Munition und neuen Waffensystemen da so einsetzen wollen, also eben ohne Soldaten.
Ich will den Blick ein bisschen zurückholen auf das, was wir in Deutschland jetzt schon haben. Einmal zum Beispiel im Zusammenhang mit der Polizei, die hier in Deutschland sehr häufig den Quadrocopter in verschiedenen Ausführungen einsetzt, in den Bundesländern Sachsen, Hessen und Niedersachsen zum Beispiel. Es gibt eine Aladdin-Flugdrohne, die unter anderem von der Bundespolizei derzeit eingesetzt wird und in Betrieb ist. Eine Fancopter-Flugdrohne auch von der Bundespolizei und auch im Bundesland Sachsen in Betrieb ist. Und es gibt darüber hinaus unter Versuche mit neuen Helikopterdrohnen für die Bundespolizei. Und, das ist jetzt relativ neu, der Heron, eine relativ große Drohne aus israelischer Produktion, soll auch im Rahmen von Frontex einsetzen. Oder auch zur Sicherung, zur angeblichen Sicherung der deutschen Grenzen und maritimen Sicherung in Anführungszeichen eingesetzt werden. Wir haben Drohnen in Niedersachsen, eventuell sogar zwei, die hier bei der Polizei in Niedersachsen eingesetzt werden. Hier der ehemalige ehemalige Innenminister Herr Schünemann mit seinem 47.000 Euro teuren Spielzeug, was er 2008 eingebracht hat. Also das ist die MB4-200 von einem deutschen Hersteller aus Hessen. Da gab es zunächst keine Einsatzzulassung, dann gab es Absprache mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Sie ist das erste Mal eingesetzt worden, 2010 beim Castor, ohne Vorankündigung. Es wurde lange dementiert und über mehrere Tage stückchenweise dann die Wahrheit gesagt, was passiert ist. Die Polizeidirektion Göttingen, das ist eine von 5 Polizeidirektionen hier in Niedersachsen, hat mindestens 5 Einsätze gefahren zu angeblich strafverfolgenden Zwecken, hat sie uns gesagt. Das ist das, was wir rausgekriegt haben. Die PD Hannover hier hat angeblich noch keinen Einsatz mit diesem Ding geflogen und die restlichen 3 haben wir noch nicht angefragt. Wir wissen aber, dass zumindest die ZPD, das ist die zentrale Polizeidirektion, geplant oder auch schon durchgeführt hat, den Einsatz der Drohnen im Zusammenhang mit Fußballspielen. Und der letzte Einsatz gab es eben im Oktober letzten Jahres, im August letzten Jahres in Lendorf, gab es auch viel Ärger und viel Streit drumherum. Die Bundeswehr hat mehrere Drohnen und mehrere Drohnentypen Einsatz. Zum Beispiel den Mikado, den Aladdin, das ist eben dieser kleine, den wir eben schon hatten. Dann die KZO von Rheinmetall, hier in der Nähe unter Lüss und Düsseldorf gebaut. Die Luna, die werden jetzt immer größer, die Flugzeuge. Den Camcopter, hier in einer bewaffneten Ausführung, wird in Österreich hergestellt. Der wird von der deutschen Marine jetzt schon probeweise eingesetzt. Den Barracuda hatten wir eben schon, der ist einmal abgestürzt, da wurde ein zweites Modell gebaut. Das ist eine Experimentaldrohne von EADS, die zu Daimler gehört. Die Heron hatten wir eben schon in Israel hergestellt. Gibt es drei Stück von, die Rheinmetall gekauft hat und an die Bundeswehr geleast hat, die in Afghanistan derzeit eingesetzt werden. Und ganz neu der Eurohawk, das ist die größte derzeit in Europa eingesetzte Militärdrohne, fliegt seit Anfang dieses Monats über unseren Köpfen probeweise 15 Kilometer hoch, hat eine sehr ausgefeilte Signalerkennungstechnik drin, kann Telefone, SMS, Funksignale alles mithören, mitlesen. Es stehen Fragen also offen im Raum, inwieweit das hier gerade in Deutschland getestet wird, unter welchen Rechtsgrundlagen und so weiter. Ich habe diesen militärischen Bereich auch deswegen hinzugefügt, weil immer die Frage steht, kann sowas auch im Inneren eingesetzt werden? Und wir haben das alles gehabt, nämlich beim G8-Gipfel beispielsweise, wo Tornados in mehreren Einsätzen dicht über den Leuten weggeflogen sind, um so hübsche Aufnahmen wie diese hier zu machen. Mittel, die die Bundeswehr hat, die sogenannte Bundeswehr, können halt unter Umständen im Rahmen der Amtshilfe, die im Gesetz definiert ist, auch im Inneren eingesetzt werden. Deswegen hat das auch diese Dimension. Und zum Schluss einen kurzen Blick darauf. Wir haben Rheinmetall, einen großen Hersteller, wie gesagt, hier in Unterlüss in der Nähe von Celle. Wir haben EADS Cassidian in Süddeutschland am Bodensee stationiert oder bauen dort halt auch Drohnen. Wir haben EMT Penzberg, die auch in Bayern hauptsächlich solche Drohnen herstellen. Wir haben die Microdrones in Hessen, die auch sehr stolz darauf sind, dass sie die chinesischen Elite-Polizei mit solchen Drohnen ausrüsten und sehr viele Exemplare dorthin exportieren. Wir haben Diehl, die eine Zusammenarbeit mit General Atomics anstreben. OHB ist ein Hersteller in Bremen, der eine Zeit lang mit Drohnen ausprobiert hat. Wir haben viele Unternehmen, die dazu arbeiten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Abteilung von Northrop Grumman. Wir haben MTU, Turbinenhersteller, auch hier in Hannover tätig, eventuell ZD Friedrichshafen, die in Optik die Sensoren und SIGINT herstellen, also Signaltechnik. Bremen wird als Technologiezentrum für Drohnen hergestellt, zum Teil mit staatlicher Unterstützung des Bremer Senats an Rheinmetall. Und zwei Sachen, dann bin ich durch. Es gab eine Luftverkehrsgesetzänderung, die ist Anfang Februar letzten Jahres durchgedrückt worden, ohne Öffentlichkeit. Auch die Opposition in Berlin hat das verschlafen. Das ging im Rahmen eines größeren Gesetzpaketes durch, die in Zukunft erstmal die Erlaubnis schaffen wird, dass wir in Deutschland Drohnen mit einem Startgewicht bis zu 150 Kilogramm einsetzen dürfen. Und genauso für alle schwereren Drohnen über 150 Kilogramm Startgewicht sieht die EU derzeit vor, das läuft über EU-Recht, eine Direktive zu erstellen, die ab 2016 den großflächigen Einsatz solcher großen, schweren Drohnen in EU-Europa zulassen soll.
Dieser letzte Beitrag war von Michael Ebeling, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Anschließend wurde auf dieser Veranstaltung der Dokumentarfilm Living Under Drones, Leben unter Drohnen, gezeigt. Beteiligt an der Produktion war die Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic. Es geht also um Menschenrechte und Konfliktlösung. Auf livingunderdrones.org stellt diese Organisation Infomaterial und Verlinkungen bereit. Hier kommen vor allem auch die von Drohneneinsätzen bedrohten Menschen zu Wort. Oder sie sprechen für die Toten. Der Dokumentarfilm Living Under Drones wurde von der Klinik und der Brave New Foundation produziert und auf YouTube eingestellt. Schon seit 2004 setzt das US-Militär Drohnen in Pakistan ein. Das Filmteam hat selbst in Pakistan recherchiert. Besorgt äußert sich einer aus dem Team im Namen aller am Anfang des Films, denn es sei ihre eigene Regierung, die in diese Drohneneinsätze involviert sei und es gäbe keine angemessene Aufsicht über die Entscheidungen, wer wann getötet wird. Die Website warcosts.com von der Brave New Foundation, also Kriegskosten, nennt in einem Video Namen der Getöteten. Darunter ganz eindeutig Zivilisten, auch Kinder. Unterlegt sind diese Bilder mit Zitaten, die Drohnen würden präzise und chirurgisch arbeiten. So kommt aus den USA beides, der Krieg von Regierung, Rüstungsunternehmen und vom Militär, die Friedensarbeit aus der Zivilgesellschaft, von Studierenden, Journalisten und anderen. Dasselbe kann für andere kriegführende Länder gesagt werden. Kriegführung mit Drohnen könnte nicht entfernter sein von den von Mann zu Mann ausgetragenen Auseinandersetzungen bei den sogenannten Naturvölkern, dachte ich. Ich suchte zunächst bei den Freunden der Naturvölker, den Friends of People Close to Nature, nach entsprechenden Dokumentationen, wie Konflikte ausgetragen werden. Das ist jedoch ein sehr umfangreiches Thema und vor allem gibt es keine Pauschalaussagen über eine so große Anzahl der Völker. Der Schweizer Ethnologe von der Universität Luzern, Jürg Helbling, befasste sich nicht nur aus der Ferne vom Schreibtisch aus mit Naturvölkern. In Papua-Neuguinea, sagte Helbling dem Schweizer Beobachter Gesundheit, gehörten Mord und Totschlag unter den Dorfgemeinschaften zum Alltag. Friedfertige Typen würden in dieser Gesellschaft als feige gelten. Menschen greifen an und bekriegen sich aus Furcht, selbst Opfer von Gewalt zu werden, sagt Helbling und bestätigt damit eigentlich das, was auf der Konferenz der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden unter anderem gesagt wurde. Schuldzuweisungen in Auseinandersetzungen hält Helbling stets für die Ankündigung eines geplanten Kampfes. Auch US-Präsident Bush habe genau das gemacht, als er den Irak beschuldigte, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Helbling sagte zuletzt, er habe lange mit den Männern in den Clans gesprochen. Auch große Krieger würden Krieg schlecht finden. Seine Zuhörer würden an der Stelle immer dieselbe Frage stellen. Warum machen die das dann? Antwort: Wer friedlich ist, geht ein Risiko ein.